Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon begrüßt Sie Raphael Smarzoch. Guten Tag. Heute diskutieren wir in der Streitkultur die Frage, brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende ist die Diskussion über die Wehrpflicht neu entflammt. Einerseits wird argumentiert, dass eine Wiedereinführung die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands stärken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern könnte. Andererseits gibt es Bedenken hinsichtlich der persönlichen Freiheit und der Effizienz einer Wehrpflichtarmee. Wir wollen heute beide Seiten beleuchten und fragen, ist die Wehrpflicht eine notwendige Maßnahme zur Sicherung unserer Landesverteidigung oder ein Relikt vergangener Zeiten? Hierzu erstmal ein paar Stimmen aus den Medien.
Wenn wir eine Zeitenwende haben, wenn wir eine andere Bedrohungslage haben und wenn wir wirklich glaubwürdig Abschreckung in Europa machen wollen, dann wäre die Wiedereinführung der Wehrpflicht ein sichtbares Zeichen an Russland und auch an andere, dass wir auch bereit sind, von Deutschland aus unseren Heimatschutz und die Verteidigung unseres Vaterlandes auch ernsthaft umzusetzen.
Überhaupt wäre eine breite politische Mehrheit bei diesem Thema erwünscht, weil das ja auch ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheitsrechte junger Menschen ist.
Das Bekenntnis zur Wehrpflicht ist ein wichtiges Bekenntnis zur Stärkung der Bundeswehr, aber auch, um jungen Menschen wieder eine stärkere Bindung zu unserem demokratischen Rechtsstaat zu geben. Und da hilft die Bundeswehr, da hilft eine Dienstpflicht.
Brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Das ist die Frage der heutigen Streitkultur. Dazu begrüße ich unsere Gäste. Sarah Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Guten Tag.
Guten Tag.
Und Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbandes. Ich grüße Sie, Herr Sensburg.
Ich grüße Sie auch.
Wie immer haben Sie zu Beginn der Streitkultur Zeit, Ihren Standpunkt in Kürze darzulegen. Frau Nanni, bitte beginnen Sie. Muss die Wehrpflicht zurückkehren?
Nein, muss sie nicht. Die Herausforderungen beim Personal sind real und sie sind auch groß, aber die Wehrpflicht wäre keine Lösung dafür. Wir müssen an den strukturellen Bedingungen des freiwilligen Wehrdienstes etwas ändern. Wir müssen auch die jetzt schon bei der Bundeswehr sind, besser halten, da die Bedingungen auch für diejenigen, die jetzt schon da sind, verbessern. Das hört sich alles nicht so griffig an wie die Wehrpflicht, würde am Ende aber deutlich mehr bringen. Und deswegen bin ich Stand jetzt dagegen, dass wir über solche Verpflichtungen ernsthaft nachdenken.
Vielen Dank, Frau Nanni. Und nun Sie, Herr Sensburg. Wie stehen Sie zu der Frage nach einer Wehrpflicht?
Nach meiner Meinung brauchen wir die Wehrpflicht. Wir brauchen die Wehrpflicht, um unser Land und das Bündnis verteidigen zu können. Nur mit Wehrpflicht geht das. Die Wehrpflicht ist dafür da, Reservistinnen und Reservisten zu schaffen, also in der Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger, die an der Waffe ausgebildet sind. Und wenn wir über Landesverteidigung reden, dann reden wir darüber, unser Land im Falle eines Kriegs verteidigen zu können. Und das können wir alleine mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nicht. Da braucht es für die Durchhaltefähigkeit viel, viel mehr. Das sind die Reservistinnen und Reservisten, die dann im Falle eines Kriegs mit unterstützen. Wir reden von zweiter und dritter Welle, wir reden von Wehrersatz, wir reden von Heimatschutz, wir reden von Objektivität. Schutz und Deutschland als Drehscheibe, das sind alles Aufgaben, das wird die Bundeswehr alleine nicht können und deswegen brauchen wir die Wehrpflicht.
Vielen Dank, Herr Sensburg. Durchhaltefähigkeit ist ein gutes Stichwort, das ich ganz gerne an Frau Nanni weiterspielen würde. Wir sehen ja am Beispiel der Ukraine, dass eine reine Berufsarmee nicht durchhaltefähig ist. Und es heißt ja auch so schön, Kriege werden von Berufsarmeen begonnen und von Reservisten bzw. Nachrücklern dann auch beendet. Brauchen wir vor diesem Hintergrund nicht umso mehr eine Wehrpflicht?
Ich glaube, die größte Herausforderung für die Ukraine, warum sie nicht besser den Angriff Russlands abwehren konnte, war, dass sie 2014 bei dem ersten Angriff ja so gut wie keine funktionierenden Strukturen hatten. Also die Verteidigungsfähigkeit hat da eigentlich den größten Knick gehabt, schon vor dem Angriff 2014. Und 2022 muss man sagen, als dann die Berufsarmee deutlich besser ausgestattet war, materiell und personell, konnten sie ja dann auch sehr, sehr viel den russischen Streitkräften entgegenhalten. Deutschland verteidigt sich im Bündnis und im Bündnis sind auch diese Personalfragen zu betrachten. Und ich glaube, dass die Ukraine hier in einer besonderen Situation ist, weil sie eben alleine für ihr Land kämpfen muss.
In diesem Fall ist die Ukraine also ein individuelles Beispiel, das so auf Deutschland nicht übertragbar ist, Herr Sensburg, oder sehen Sie das anders?
Es ist ganz klassisch, dass wir in Kriegen sehen, dass die aktive Truppe relativ stark beansprucht ist. Und wenn es dann keine Reserve mehr gibt, dann ist der Krieg auch bald verloren. In der Ukraine kämpfen aktuell schon 80% an Reservisten. Wir reden von der zweiten und dritten Welle, weil die, die den Krieg begonnen haben, auf ukrainischer Seite bereits gefallen sind oder so schwer verwundet sind, dass sie nicht mehr kämpfen können. Wir brauchen also, um durchhaltefähig zu sein, Reservistinnen und Reservisten. Und das ist übrigens im Bündnis in der NATO, in allen Ländern so. Und alle NATO-Mitgliedstaaten außer den USA kämpfen derzeit sehr stark, Reservestrukturen, Reservistinnen und Reservisten wieder aufzubauen, weil alle im Grunde den Fehler gemacht haben, diese Strukturen nicht mehr zu haben.
Sollten wir dann unser Reservistenkontingent eher stärken als eine Wehrpflicht einführen, Frau Nanni?
Also ich glaube, in der Problembeschreibung sind wir ja auch ganz nah beieinander. Niemand würde das in Frage stellen, dass wir auch in der Reserve deutlichen Aufholbedarf haben. Die Frage ist immer nur, ob die Wehrpflicht dann die Lösung für das Problem ist. Und es ist so, dass es heute schon für viele Leute sehr schwierig ist, an Reserveübungen teilzunehmen, wenn sie selbst schon gedient haben bei der Bundeswehr früher und sich jetzt nochmal melden wollen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tun sich schwer, die langen Fehlzeiten möglich zu machen, auch wenn sie gesetzlich eigentlich dazu verpflichtet sind. Und da gibt es, und wie gesagt, das hört sich nicht so sexy an wie das eine große Buzzword, aber da gibt es noch viele Hausaufgaben zu machen, um dieses Problem zu lösen.
Frau Nanni spricht das Problem an. Der Reservedienst, der verursacht oft Dissonanzen in der Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Reservedienst. Wie ist dem denn entgegenzuwirken, Herr Sensburg?
Ich glaube, erstmal muss man erklären, dass die Wehrpflicht nicht dafür da ist, die Vakanzen, die Lücken in der aktiven Truppe der Bundeswehr zu schließen. Das muss die Bundeswehr, wie Frau Nanni auch gesagt hat, selber hinkriegen mit Attraktivität, mit der Orientiertheit, Personalgewinnung auch viel, viel besser zu gewährleisten. Die Wehrpflicht ist ausschließlich dafür da, neben der aktiven Truppe dann noch viele, viele, viele Bürger zu haben, die auch im Falle eines Kriegs in Deutschland mit anpacken können und eine zweite und dritte Welle darstellen, eben die Reserve. Der Reservedienst derzeit, der ist mit vielen Problemen beladen, insbesondere, dass wir zu wenig Stellen haben, dass aber auch die Truppe sich schwer tut, im Grunde Reservistinnen und Reservisten zu integrieren in den Heimatschutz, in die Spiegelstellen, auch als Langzeitdiener. Reserve war lange aus der Mode gekommen. Wir haben derzeit viele Reservistinnen und Reservisten, die eigentlich dienen wollen, aber die kommen noch nicht so richtig ins System rein. Das muss deutlich besser werden.
Woran liegt das, Frau Nanni?
Ja, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen, warum das nicht besser funktioniert, weil eigentlich ja das Problem auch allen entsprechenden Stellen bewusst sein müsste. Da muss man dann wirklich in die Untiefen der Bundeswehrverwaltung auch reingucken. Ich will nur noch was sagen zu der Frage, ob wir mit der Wehrpflicht dann auch die Menschen für die Reserve bekommen. Wenn wir eine Wehrpflicht einführen würden in Deutschland, dann gäbe es grundgesetzlich immer noch die Möglichkeit zu verweigern. Daran ändert auch die aktuelle Lage nichts. Und wenn sich die Bedingungen nicht verbessern, dann weiß ich nicht, wie man davon ausgehen kann, dass dann deutlich mehr Leute bei der Bundeswehr landen am Ende, als dass sie zum Beispiel verweigern. Weil auch wenn ich jemanden verpflichte, dann habe ich den noch nicht sozusagen auf dem Habenkonto, weder für die Wehrpflicht noch später für die Reserve und erst recht nicht für die Frage, ob sie uns dann als Soldatin oder Soldat irgendwie dienen.
Herr Sensburg, Sie schütteln mit dem Kopf so ein wenig. Sie sind skeptisch. Warum?
Also ich glaube, weil wir es nicht alleine auf die Wehrpflicht in der Bundeswehr fokussieren müssen. Wir sehen in der Ukraine ganz deutlich, dass wir einen Ansatz einer Gesamtverteidigung wählen müssen. Und von daher, mir ist auch wirklich jeder sehr lieb, der sagt, ich gehe zur Freiwilligen Feuerwehr, ich gehe zum THW, ich gehe zum Roten Kreuz und vielen, vielen anderen Organisationen, die wir alle brauchen werden, wenn wir in die Situation kommen, dass wir Landesverteidigung machen müssen. Und wenn wir die Wehrpflicht als Dienstpflicht wieder einführen, mit dieser Breite, die das Grundgesetz übrigens schon vorsieht. Da steht nämlich drin, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz steht da noch, also in der Bundespolizei und den Zivilschutzverbänden, zu denen die von mir gerade aufgezählten gehören, dann können wir Gesamtverteidigung leisten und dann werden auch genug zur Bundeswehr gehen, weil die Bundeswehr ein sehr attraktiver Arbeitgeber ist und wir leisten dann das, was wir eigentlich schon seit 2016, seit dem Weißbuch leisten wollen, eine Landesverteidigung, die man auch ernst nehmen kann.
Also ist die Diskussion in diesem Fall, wird die zu verengt geführt, Frau Nanni, weil Landesverteidigung ist ja nochmal umfassender als nur die Rede von der Wehrpflicht.
Ja, das wird auf jeden Fall zu eng geführt und deswegen ist es ja für uns auch völlig klar, dass man diesen breiten Ansatz finden muss. Die Frage ist ja trotzdem, macht man es mit der Pflicht oder versucht man die Bedingungen zu verbessern? Ich glaube, das ist der große Unterschied bei der Frage, wie wollen wir das Problem lösen? Und für mich ist auch klar, dass es nicht so ganz stimmen kann, Herr Sensburg, dass die Bundeswehr so ein attraktiver Arbeitgeber ist. Weil wenn ich mir die Zahlen angucke, wie viele Menschen sich bewerben, dann auch genommen werden und wie viele dann trotzdem abbrechen. Wir haben teilweise beim Heer in den vergangenen Jahren Abbrecherquoten gehabt bis zu 30%. Da muss man sich schon die Frage stellen, was ist da schiefgelaufen? Und wir bekommen es ja als Abgeordnete auch immer wieder gespiegelt. Leute, die fast schon verzweifelt versuchen, sich erfolgreich in das Bundeswehrsystem einzugliedern, entweder als Zeitsoldatin oder als freiwillig Wehrdienstleistender und da auf eine Hürde nach der anderen stoßen. Solange das so ist, glaube ich, ist die Struktur auch gar nicht in der Lage, eine Wehrpflicht umzusetzen.
Hat Frau Nanni da einen Punkt, Herr Sensburg?
Nein, das ist eins der Argumente, die regelmäßig kommen. Wir können das alles nicht mehr. Ich will mal sagen, wir haben das unsere Eltern und Großeltern geschafft, die Bundeswehr aufzubauen, die Wehrpflicht aufzubauen. Also irgendwie kann diese Generation immer alles nicht mehr, weil es nicht schon da ist. Selbstverständlich können wir auch mit der Bundeswehr die Wehrpflicht wieder handeln, wenn man weiß, dass zu Zeiten des Kalten Krieges teilweise fast die Hälfte der aktiven Truppe ja aus Wehrpflichtigen bestand. Wenn wir über fast 500.000 Soldaten Ende der 80er Jahre reden, dann waren knapp 200.000 knapp darüber der wehrpflichtige Jahrgang, der da mit drin war. Also von daher, es ist natürlich möglich, das hinzukriegen. Natürlich ist es möglich, Unterkunftsblöcke wieder dementsprechend herzurichten, dass sie dienen können für als Unterkunft für Wehrpflichtige. Das ist meistens der Brandmelder, der fehlt, und der Brandschutz, der Showstopper ist. Also wenn wir das wollen, können wir das, und es würde der Truppe unheimlich viel bringen, wenn sie auch wieder Erfahrungen aus den Auslandseinsätzen oder Erfahrungen, die sie im Heimatschutz gemacht hat, an die nächsten Generationen weitergibt.
Aber trotzdem heißt es ja immer, es fehlt an Kasernen, es fehlt an Ausbildern. Es ist kein unerheblicher Mehraufwand, so eine Wehrpflicht zu etablieren. Stimmt das alles also nicht?
Also die Einheiten haben auch früher ausgebildet. Ich war selbst in Einheiten, die dann in Afghanistan waren, wo ich als Zugführer oder Kompaniechef Grundausbildungen gemacht habe. Natürlich geht das, wenn man es will. Es ist für die aktive Truppe nicht attraktiv, noch eine zusätzliche Aufgabe zu kriegen. Auch eine Brigade im Baltikum zu stellen, ist erstmal eine Herausforderung. Aber wenn der Minister es fordert, plötzlich geht das dann alles. Also wir könnten das, wenn wir es wollten, wenn wir nicht nur Probleme suchen würden, sondern Lösungen.
Suchen Sie nur Probleme statt Lösungen, Frau Nanni?
Nein, das würde ich mir auf keinen Fall so anziehen wollen, den Schuh. Aber die Frage ist eben, ob dieses eine Buzzword Wehrpflicht, ob das die Lösung für alle unsere Probleme ist. Und da habe ich doch deutlich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Ich habe heute mal versucht, auch in Vorbereitung auf das Streitgespräch, mich in die Lage einer 17-Jährigen zu versetzen, die jetzt demnächst vielleicht ihren Schulabschluss macht und überlegt, Bundeswehr, das wäre doch mal was für mich, um mich zu informieren. Das macht keinen Spaß. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Wenn Sie auf den Freiwilligen Wehrdienst gehen, da steht als einer der ersten Sätze, dass der Freiwillige Wehrdienst dazu geeignet ist, die Zeit sinnvoll zu überbrücken. Also es wird überhaupt nicht gesagt, das ist dein Einstieg in die Karriere bei der Bundeswehr, sondern es ist die Rede davon, hier kannst du deine Zeit sinnvoll überbrücken. Und wenn ich dann, das ist tatsächlich eher anekdotische Evidenz, im Jahresbericht der Wehrbeauftragten kann man es auch teilweise nachlesen, wenn ich dann höre, dass freiwillig Wehrdienstleistende teilweise auf Stube sitzen, mehrere Stunden am Tag und Däumchen drehen, weil sie eben keiner sinnvollen Verwendung zugeführt werden können an dem Tag, dann wundert mich das auch nicht, dass die Abbrecherquoten so hoch sind. Und ich will ja nicht sagen, dass das alles nicht geht. Und das ist auch keine physische Grenze, die man dann erreicht, wenn man das machen würde. Die Frage ist aber trotzdem, ist der Aufwand, den man betreiben müsste, um eine Wehrpflicht umzusetzen, steht er irgendwie im Verhältnis zu den Problemen, die das lösen könnte. Und da kommt bei mir neben einer sehr grundsätzlichen Erwägung ein klares Nein auch bei dieser etwas vernunftgetriebeneren Sichtweise auf das Thema heraus.
Das heißt, Herr Sensburg, hat Frau Nanni vielleicht da einen Punkt, dass es schwierig zu vermitteln ist, besonders einer jungen Generation, die das betreffen würde, sich für den Dienst bei der Bundeswehr zu begeistern oder überhaupt da mit Elan mitzumachen?
Erstmal hat Frau Abgeordnete Nanni absolut recht. Die Bundeswehr tut sich sehr schwer bei der Personalgewinnung. Sie steht sich teilweise auch im Weg. Auch die klare Karriereplanung von Soldatinnen und Soldaten funktioniert nicht immer. Also bei der Personalgewinnung muss die Bundeswehr deutlich besser werden. Das hat aber eigentlich primär nichts mit der Wehrpflicht zu tun. Denn wenn wir wissen, dass wenn wir verteidigungsfähig sein wollen, wir roundabout 200.000, 250.000 aktive Soldatinnen und Soldaten brauchen und dreimal so viel Reservisten in der Hinterhand, dann wissen wir, wo irgendwo die Zielgrößen sein müssten, damit uns ein anderer Aggressor ernst nimmt, mit er sagt, die sind über einen längeren Zeitraum durchhalte- und regenerationsfähig. Denn wir wissen, wenn es eine kriegerische Auseinandersetzung gibt, wie viele Soldaten in welchen Zeiträumen fallen, wie die Ausbildung, wie lange sie dauert. Und dann weiß man, wir würden Deutschland in einer modernen Armee, unterstützt von unseren Bündnispartnern, ungefähr 600 bis 800.000 Reservistinnen und Reservisten brauchen, damit man sagen kann, wir sind durchhaltefähig. Die haben wir nicht und die werden wir auch nur kriegen mit der Wehrpflicht. Das wussten schon die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Sonst hätten sie es nicht ins Grundgesetz reingeschrieben, wenn sie andere Wege gewusst hätten. Nur so ist übrigens auch dieser erhebliche Grundrechtseingriff zu rechtfertigen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, Deutschland so zu verteidigen.
Herr Sensburg, Sie haben den Begriff Ernst nehmen erwähnt. Ich würde das gerne nochmal ausweiten und auch diese Frage an Frau Nanni gerichtet. Würde denn eine Reaktivierung der Wehrpflicht nicht auch ein starkes Signal nach außen senden? Also wir haben die Zeichen der Zeit verstanden und tun etwas, um den heutigen kriegerischen Bedrohungen sowie Herausforderungen gerecht zu werden?
Ich glaube, das stärkste Signal, was wir vor dem NATO-Gipfel in Washington senden müssen, ist, dass wir einen Plan haben, wie wir die Verteidigung finanzieren wollen in den nächsten Jahren. Und auch das ist die Bundesregierung, das muss ich sagen, leider noch schuldig geblieben. Was man auch sagen muss, und das haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, nur 17% der Menschen, die sich bewerben bei der Bundeswehr, also entweder für den Freiwilligenwehrdienst, aber auch direkt für die Berufslaufbahn, sind Frauen. Und wenn wir jedes Jahr ähnlich viele Frauen hätten, die sich bewerben bei der Bundeswehr, wie wir Männer haben, dann hätten wir diese Personaldebatte nicht in diesem Ausmaß. Da muss man sich schon fragen, wie kommt das? Weil das stimmt natürlich. Objektiv gesehen ist die Bundeswehr ein sehr attraktiver Arbeitgeber, weil man einfach sehr viele unterschiedliche spannende Sachen machen kann. Und trotzdem scheint es für junge Frauen so wenig attraktiv zu sein. Da muss man sich schon die Frage stellen, woher das kommt und da auch nacharbeiten.
In der FAZ am Sonntag sprachen Sie, Frau Nanni, von einer Macho-Kultur, die in der Bundeswehr noch immer vorhanden sei. Herr Sensburg, ist das der Grund, warum sich keine Frauen bewerben bei der Bundeswehr oder wenige?
Also Fakt ist, wir haben viel zu wenig Frauen in der Bundeswehr. Die in der Bundeswehr sind, sind unheimlich leistungsstark, bringen wunderbar exzellente Leistungen in den unterschiedlichen Funktionen, die sie besetzen. Ich glaube, da müssten wir auch viel deutlicher mit Vorbildern arbeiten, denn die haben wir bei den Soldatinnen. Und da muss die Bundeswehr wirklich besser werden, weil es ist auch für das innere Gefüge ein erheblicher Nachteil, so wenig Soldatinnen in der Truppe zu haben. Es wird aber dann nicht das Problem lösen der Landesverteidigung, sondern das geht Richtung aktive Truppe, dass sie ihre Stellen besetzt kriegt. Wir müssen einfach sagen, dass Landesverteidigung eine Frage der Masse ist. Da braucht es Masse an Munition, Masse an Waffen und leider auch Masse an Personal. Das ist das Schreckliche im Krieg. Und deswegen sollten wir ihn auch tunlichst vermeiden, weil es unheimlich viele Menschen ums Leben bringt. Aber Landesverteidigung ist Masse und das sehen wir gerade in der Ukraine. Und da sind viele Dinge, die wir vorher geglaubt haben, eben auch widerlegt worden. Zum Beispiel, dass wir keine Artillerie brauchen, dass wir keine Luftverteidigung brauchen, dass Munition nicht eingelagert sein muss und dass wir eben Reservistinnen und Reservisten so nicht mehr brauchen. Das haben wir fast 30 Jahre erzählt und 2011 dementsprechend auch die Wehrpflicht ausgesetzt. Ich habe damals als Abgeordneter übrigens dagegen gestimmt.
Ein Punkt ist, den Sie auch beide jetzt angesprochen haben, ist der Punkt der Finanzierung. Und soweit ich das weiß, sprechen wir hier von 14 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr, die eine Wehrpflicht wieder kosten würde. Woher soll man das Geld nehmen, Herr Sensburg?
Ja, erstmal ist das ja anscheinend dann deutlich günstiger als eine aktive Truppe. Und das war ja auch das, was damals Verteidigungsminister Gutenberg zuerst versucht hatte zu erklären. Er will die Wehrpflicht abschaffen und das ist sein Anteil am Sparen. Und dann hat man ihm erzählt, dann wird es aber bei gleicher Leistungsfähigkeit gar nicht günstiger, sondern teurer, wenn ich eine Berufsarmee habe. Und dann kam er ja auf das Argument der Wehrgerichtigkeit. Wehrpflichtigkeit. Nein, eine Wehrpflichtarmee, und das wissen viele Staaten, ist in der Gesamtsumme, wenn man gleiche Anzahl und gleiche Leistung haben will, günstiger. Und dann stellt sich halt die Frage, brauchen wir sie? Ich sag mal, wenn wir unser Land ohne Wehrpflicht verteidigen können, dann wäre ich der Erste, der gegen die Wehrpflicht ist, dann brauchen wir sie nicht. Und dann wäre dieser Grundrechtseingriff nicht gerechtfertigt. Aber wenn wir diese Zahlen anders nicht hinkriegen, dann macht es keinen Sinn, noch weitere 20 oder 30 Jahre zu diskutieren. Ich befürchte, die haben wir nicht, wenn man sieht, wie Putin und Russland sich gerade äußern.
Läuft uns also die Zeit davon, Frau Nanni?
Es ist auf jeden Fall alles sehr dringend. Und für mich ist das eher ein Grund, sich gegen die Wehrpflicht auszusprechen, weil diese Strukturen aufzubauen natürlich auch eine gewisse Zeit bringen würde. Es gab vor kurzem eine Umfrage, da wurde erhoben, wer würde im Notfall auch mit der Waffe in der Hand dieses Land verteidigen. Und dabei kam heraus, dass ungefähr 5% der Bevölkerung das machen würden. Das hört sich erstmal sehr wenig an. Wenn man das in absoluten Zahlen rechnet, dann sind das 4 Millionen Leute. Und da kann man schon einiges mitmachen. Wenn man dann noch überlegt, dass gar nicht jeder unbedingt mit der Waffe in der Hand dieses Land verteidigen müsste oder das Bündnis, sondern eben auch im rückwärtigen Raum ganz viel gebraucht wird, dann, glaube ich, kommen noch mal mehr Leute zusammen. Und die große Frage ist ja, warum ist es so, dass obwohl die Bereitschaft in der Bevölkerung vergleichsweise hoch ist und in absoluten Zahlen wirklich viele Leute sich das vorstellen können, so wenige am Ende entweder bei der Bundeswehr landen oder auch als Reservistin oder Reservist zur Verfügung stehen. Und das, was dazwischen ist, zwischen dem Wille auch in der Bevölkerung, einen Dienst auch zu leisten, übrigens nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch beim THW, Deutsches Rotes Kreuz und so weiter, was ja auch im Falle einer Auseinandersetzung gebraucht würde. Da ist ja die Bereitschaft auch hoch, auch unter jungen Menschen übrigens. Warum ist die Bereitschaft auf der einen Seite so hoch, das zu machen, und auf der anderen Seite kommen wir trotzdem nicht auf unsere Zahlen? Und da ist dann eine einfache Antwort zu sagen, ja, weil man die Leute nicht verpflichtet. Ja gut, aber das scheint nicht so zu sein. Das Problem ist nicht, dass sie nicht wollen, sondern dass die Bedingungen nicht so sind, dass es ins Leben reinpasst, dass es auch ansprechend ist. Und da geht es ja gar nicht um irgendwelche großen Ansprüche. Da geht es darum, eine Planbarkeit zu haben.
Vielleicht nochmal abschließend gefragt als kleiner Kompromiss. Wäre nicht vielleicht ein allgemeines Dienstjahr, so etwas wie eine gute Lösung, also so etwas wie ein Gesellschaftsjahr, das man zum einen im militärischen oder im zivilen Bereich absolvieren kann, Herr Sensburg?
Also ich glaube, dass genau ein Dienstjahr der richtige Weg ist. Das ist auch die Forderung des Reservistenverbandes. Allerdings fokussiert auf den Ansatz der Gesamtverteidigung unseres Landes, denn nur so kann man ein verpflichtendes Jahr rechtfertigen. Das ist ein erheblicher Grundrechtseingriff in diejenigen, die dann verpflichtet werden, derzeit nur Männer, sollten aber Männer und Frauen sein, und das ist ein erheblicher Grundrechtseingriff, den muss ich als Staat rechtfertigen. Und da gehen eben nicht die Argumente wie, das ist gut für junge Leute oder die können sich was auswählen, dann muss ein höchstrangiges Staatsziel auf der anderen Seite stehen, und das kann nur die Verteidigung des Landes sein, die staatliche Integrität zu sichern. Und deswegen, glaube ich, müssen wir im Rahmen der Gesamtverteidigung dann definieren, was gehört dazu. Da kann eben die Freiwillige Feuerwehr, das THW, das Rote Kreuz und all die Dienste dazugehören. Aber da werden auch zivile Dinge dazugehören, die eben nicht passen und dann eben nicht unter diesen Begriff der Wehrpflicht oder Dienstpflicht fallen können. Also es wird nicht gehen, aber alles das, was zur Verteidigungsfähigkeit beiträgt, das würde gehen. Und das kann sehr viel sein.
Dann nehmen wir das doch als Schlusswort, denn die Streitkultur ist gleich zu Ende. Und deswegen möchte ich Sie beide zum Abschluss fragen, ob es eine Position Ihres Gegenübers gibt, die Sie überzeugt hat oder die Sie noch so nicht bedacht haben und deswegen aus dieser Sendung mitnehmen. Herr Sensburg, bitte beginnen Sie. Was nehmen Sie von Frau Nanni mit?
Also ich kann absolut unterstreichen, dass die Bundeswehr zurzeit Riesenchancen verpasst, indem sie viele, viele Reservistinnen und Reservisten, die dienen wollen, gar nicht nutzt. Wir haben 900.000, die unter 65 sind, die den Status Reservist haben. Viele haben sogar eine Freiwilligkeitserklärung abgegeben und machen da, die können nicht dienen, weil die Bundeswehr nicht in die Hufe kommt. Und so auch bei der Gewinnung des Nachwuchs für die aktive Truppe. Auch viele junge Leute nicht nimmt, die eigentlich wollen. Also da kann ich die Argumentation von Frau Nanni voll unterstreichen und sagen, da werden Chancen verpasst, da muss die Bundeswehr besser werden.
Und Frau Nanni, welches Argument von Herrn Sensburg hat Sie angeregt?
Mich hätte auf jeden Fall nochmal angeregt der Verweis darauf, dass alle demokratischen Armeen bis auf die USA eigentlich ein Personalproblem haben und fast alle ja auch die Wehrpflicht abgeschafft haben. Und ich werde das nochmal zum Anlass nehmen, mir nochmal genauer anzugucken, wie eigentlich andere Demokratien gerade darüber nachdenken und was man vielleicht auch von deren Konzepten mit diesen Personalproblemen umzugehen lernen kann, dies und jenseits der Wehrpflicht.
Vielen Dank für das Gespräch, Patrick Sensburg und Sarah Nanni. Wir diskutierten in der heutigen Streitkultur die Frage, brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Jetzt gleich geht es hier weiter mit Kultur heute. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich fürs Zuhören.